Nicht, weil wir uns da eine goldene Nase verdienen wollen, das ist im Buchhandel gar nicht möglich, sondern weil wir einfach sagen, wir möchten, soweit es geht, Buchhandlungen in die Zukunft führen und erhalten. Also Buchhandlungen, die eine Berechtigung haben, ein Standing haben, verwurzelt sein in der Bevölkerung, einen besonderen Job machen.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Markus Renk. Für mich war das Gespräch mit Markus sehr unterhaltsam und sehr spannend. Es ging nämlich um das Thema Bücher. Markus ist nämlich Buchhändler und er ist sozusagen der Retter der Buchhandlungen. Buchhandlungen, die nach wie vor eine Daseinsberechtigung für die Gesellschaft haben. Buchhandlungen, die Relevanz haben, die Menschen begeistern, die Menschen anziehen, die einfach eine gute Ausrichtung haben und tolle Lektüren bieten. Seine erste Buchhandlung, die er übernahm, ist die Wagnerische in Innsbruck. Das war im Jahr 2015, also die übernahm von Thalia. Wie er jedoch dazu gekommen ist, verrate ich an dieser Stelle nicht. Aber ich kann dir sagen, die Frage wird im Podcast beantwortet. Aber so viel sei verraten, er verließ den sicheren Hafen und sprang ins kalte Wasser. Und man muss sagen, Markus liebt wirklich, was er tut. Er betont es öfters, es ist der schönste Job, den man haben kann. Und er hat wirklich eine große Faszination und wirklich eine große Leidenschaft zum Thema Bücher. Das merkt man von Anfang bis zum Ende. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem tollen Gespräch mit Markus Renk.
Welches Buch liest du gerade?
Also ich bin in letzter Zeit sehr stark Richtung historische Bücher unterwegs. Und was ich auch wahnsinnig gerne lese, ist Kriminalromane und Thriller. Früher natürlich weniger, ist fast ein bisschen verpönt im Buchhandel bei manchen Leuten. Ich bin aber inzwischen oder leiste mir den Luxus, wirklich die Sachen zu lesen, die mir Spaß machen. Momentan lese ich ein wahnsinnig interessantes Buch, geschichtlich, von Helge Heise. Das heißt Die Welt neu erfinden. Und da geht es an sich um Ende des 19. Jahrhunderts, wo man de facto die ganze industrielle Revolution sozusagen aufzeigt und was alles miteinander verknüpft war, was alles neu entstanden ist in dieser wahnsinnig lebendigen Zeit, wo wirklich die Welt fast neu erfunden worden ist und wahnsinnig viele Dinge sozusagen eingeleitet worden sind. Und das ist für mich extrem spannend und kann ich nur jedem empfehlen.
Was war so ein Learning aus dem Buch?
Ich habe nicht gewusst, wie vernetzt die Welt damals schon war, dass eben die ganzen bekannten Persönlichkeiten, ob das Literaten waren, andere Künstler, aber auch Leute in der Industrie, in der Politik, wie stark die schon vernetzt waren. Heute ist man ja durchs Internet sehr stark vernetzt und durch die ganzen Möglichkeiten mit E-Mail und so weiter. Aber es war damals schon, das heißt, die haben sich alle gekannt, die großen Erfinder und Philosophen und Naturwissenschaftler. Und das war mir nicht bewusst. Und wie viel auch wirklich in der Zeit entstanden ist, war mir auch eigentlich neu. Ja.
Ein Blick zurück in deine Vergangenheit. Wann hast du die Leidenschaft für Bücher bei dir entdeckt, Markus?
Inzwischen habe ich es ein paar Mal erzählt, jetzt ist es nicht mehr ganz so geheim. Ich habe als Jugendlicher Bücher gehasst. Das heißt, ich habe mir nie vorstellen können, dass ich im Buchhandel lande. Das war Schicksal, wie man so schön sagt, Gott sei Dank. Ich bin wahnsinnig froh, dass das Leben das so für mich entschieden hat. Ich wollte eigentlich Sportartikelverkäufer werden. Ich habe damals als Jugendlicher sehr viel gesportelt, eigentlich 7 Tage die Woche. Und habe bei einem Innsbrucker Sporthändler, einem kleinen, gibt es nach wie vor, den Sportwolf in Wilken, angefragt, ob ich eine Lehre machen darf. Und hat mir auch angeboten, das geht in Ordnung. Nur war das Problem, mein Vorgänger war dann, oder ist zum Schluss auf die Idee gekommen, er möchte Zivildienst machen. Und das hat sich dann hinausgezögert. Und ich war mir nicht ganz sicher, weil das was oder wie lange dauert das und war ein bisschen verunsichert. Und durch einen glücklichen Zufall hat die Tirolier damals an der Schule am schwarzen Brett einen Aushang gehabt, dass sie einen Papierlehrling suchen. Und ich mir dachte, okay, bevor ich gar nichts habe, frage ich mal dort an. Und ganz andere Zeit natürlich, das war 85. Da haben sich, glaube ich, um den Job haben sich über 230 Lehrlinge beworben. Und ich bin dann zu einem Vorstellungsgespräch geladen worden und habe schon befürchtet, was ist, wenn die mich fragen, ob ich gerne Bücher lese. Lügen sollte man nicht da. Nein sagen ist auch nicht ganz gut. Und dann haben wir gedacht, okay, was kenne ich ja? Karl May, kann ich sagen. Also irgendwie werde ich mich drüber da schwindeln. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann de facto die Lehrstelle bekommen und habe angenommen, ich wäre Papierlehrling und habe am 1. August 85 hat man antreten müssen in der Tirolia, damals im zweiten Stock, im Pausenraum und ist dann mit dem Chef, das war damals der Direktor Leifes, durchs Haus marschiert und ist begrüßt und vorgestellt worden. Und der Direktor Leifes ist mit uns da, damals 7 Lehrlinge, die an dem Tag angefangen haben, durchs Haus gegangen und hat im zweiten Stock dann gesagt, ja, das ist der Herr Renk, Markus, der wird bei uns Papierlehrling. Im ersten Stock hat er gesagt, das ist der Herr Renk, Markus, der wird bei uns Papierlehrling oder Buchlehrling. Im Erdgeschoss war es dann Buchlehrling oder Papierlehrling und im Keller war dann der Buchlehrling. Das heißt, er hat auf dem Weg durchs Haus entschieden, dass ich nicht Papier lernen soll, sondern Buchhändler machen soll. Der andere Kollege, der eigentlich Buchhändler werden hätte sollen, ist dann Papierlehrling geworden. Also der hat es nicht so gut getroffen wie ich. Und so bin ich durch einen Zufall Buchhändler geworden. Und ich kann mich noch gut erinnern, die Welt der Bücher ist dann explosionsartig auf mich hereingebrochen. Also das war wie alles neu. Das war wirklich eine Riesengeschichte. Und ich bin dann damals in der Berufsschule, kann mich gut erinnern, noch im Unterricht gesessen, habe Gilbert und Shakespeare gelesen, weil ich wirklich wie ein Schwamm alles aufgesaugt habe. Ich wollte das alles, was man da lernen, kennenlernen und habe wirklich die Bücher eingesaugt und bin leidenschaftlicher Buchhändler geworden und ich liebe Bücher. Ich lese, ich glaube letztes Jahr bei die 150 Bücher gelesen im Jahr. Das heißt, das ist geblieben und ich bin wahnsinnig glücklich, dass sich das so ergeben hat.
Mein persönlicher Rekord wurde soeben eliminiert. Bei mir waren es 133, was ich mal gelesen habe in einem Jahr.
Das ist war nicht jedes Jahr so. Ich habe auch Jahre, wo ich nur 30 bis 50 Bücher schaffe. Aber mir ist es wichtig, viel zu lesen, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht, weil es lehrreich ist, weil es meiner Meinung nach eine tolle Freizeitgestaltung ist, weil es mich runterbringt, weil ich ja einfach das genießen kann. Und ich glaube, man muss auch sagen, okay, ich setze mir die Priorität, mir ist das wichtig, ich mach's. Ich habe keinen Fernsehen zum Beispiel zu Hause. Das heißt, wenn ich mal Fernsehen schaue, dann vielleicht Nachrichten am Computer, weil ich mir bewusst die Zeit nehme zu lesen und das genieße ich extrem.
Wir haben einige Parallelen, Markus. Also auch kein Fernseher zu Hause. Und tatsächlich war ich Sportartikel-Lehrling und habe damals auch Bücher gehasst.
Ja, das ist lustig.
Also einige Parallelen, die was ich gar nicht gewusst habe. Was mich jetzt interessieren würde, weil ich habe das heuer zum allerersten Mal gemacht, wenn du sehr viel liest, ich habe mir heuer eine bevorzugte Leseliste zusammengeschrieben, weil es natürlich auch sehr wichtig ist, was man liest und nicht nur wie viel man liest. Gibt es da bei dir auch so eine Liste?
Also ich mache eher die Liste im Nachhinein, das heißt, ich schreibe mir wirklich die Bücher auf, die ich lese, um auch über die Jahre das ein bisschen nachzuvollziehen. Ich habe früher immer, darf man vielleicht auch gar nicht laut sagen, in die Bücher hineingeschrieben, das heißt das Datum, wann ich es gelesen habe und das wievielte Buch das war. Ich bin auch jemand, obwohl ich Buchhändler bin, der gerne Eselsohren in die Bücher reinmacht, wenn ich de facto wissen will, wo ich gerade bin mit dem Buch. Oder ich mache meistens unten das Lesezeichen oder das Eselsohr sozusagen, welcher Seite ich gerade bin und mache oben immer Eselsohren, wenn ich was Besonderes lese und das danach nochmal recherchieren möchte oder nochmal nachlesen möchte. Und ich denke, das ist aber auch richtig so, weil ein Buch ist auch ein Gebrauchsgegenstand Also zum Beispiel, für mich ist wunderschön, zu Hause zu sitzen. Ich habe ein paar tausend Bücher natürlich zu Hause. Und ob das jetzt im Schlafzimmer ist, wo ich Bücher habe, ob das jetzt im Arbeitszimmer ist, wo ich Bücher habe, oder im Wohnzimmer oder im Gang oder fast in der Küche auch noch, ich sitze wahnsinnig gern davor und du hast ja bei jedem Buch eine Erinnerung. Sei es von dem, der was das Buch geschenkt hat, sei es von dem Ort, wo du es gerade gelesen hast, sei es von der Lebenszeit, wo du es gerade gelesen hast. Und ich finde das wahnsinnig schön, wenn man dann vor dem Regal sitzt und die Bücher durchschaut und die Erlebnisse wieder Revue passieren lässt. Also das finde ich wunderschön. Und deswegen, glaube ich, kann man auch das Esel so reinmachen. Das heißt, die Liste, um auf die Frage zurückzukommen, ist bei mir dann im Nachhinein, um einfach auch ein bisschen zu recherchieren, was habe ich eigentlich danach gelesen und was habe ich davor gelesen. Wie hat sich das Ganze sozusagen entwickelt vom Leseinteresse? Grundsätzlich lese ich, wie gesagt, inzwischen das, was Spaß macht. Früher berufsbedingt habe ich natürlich das lesen müssen, wo die Leute, die Medien vor allem nachgefragt haben. Inzwischen leiste ich mir den Luxus zu sagen, das, was mir ja gefällt, was ich jetzt gerade Lust habe, das lese. Und insofern, das ist quer durch den Gemüsegarten, das sind historische Sachen, das sind Sachbücher, Das sind auch Fachbücher teilweise, das sind auch viele Kinderbücher, Jugendbücher, also wirklich quer durch, aber immer das, was mir Spaß macht.
Ich frage mich gerade, wie es bei dir zu Hause aussieht, ob das aufgebaut ist wie eine Buchhandlung, dass zum Beispiel die Spiritualität im Wohnzimmer ist und Kochen ist in der Küche beispielsweise. Wie ist es?
Also es ist wirklich so, dass natürlich du die Themen sortiert hast. Das heißt, ich habe zum Beispiel im Wohnzimmer meine liebsten Tirolensien und Bücher über Innsbruck. Ich sammle leidenschaftlich alte Bücher. Also ich habe Bücher zu Hause, die bis ins 15. Jahrhundert zurückgehen, also knapp nach der Erfindung des Buchdrucks. Ich habe eigentlich mit der Übernahme der Bayerischen damals angefangen, auch Druckwerke aus Tirol zu sammeln. Das heißt, die Grundidee war damals von allen Besitzern, es hat ja 9 Generationen in der Wagnerschen gegeben, Familiengenerationen, die Firma besitzt haben. Und ich wollte am Anfang von diesen 9 Chefitäten sozusagen Druckwerke haben. Angefangen von Michael Wagner natürlich, der das eben 1639 übernommen hat. Und das habe ich relativ schnell gehabt. Und da habe ich mir gedacht, okay, da hat es ja immer dazwischen auch die Witwen gegeben, die dann kurzfristig den Betrieb übernommen haben, bevor die Söhne soweit waren. Da hat es teilweise Geschäftsführer gegeben, die das gemacht haben, bis der Sohn soweit war und alt genug war. Da habe ich mir gedacht, okay, das brauche ich auch noch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es gibt aber auch noch andere Tiroler Drucker, ob das jetzt der Hans Kech war, ob das der Reisacher war, ob das der Wolf war. Und habe dann angefangen, auch von denen Druckwerke zu sammeln, auch der Bauer. Bauer war damals sozusagen der Besitzer der ersten Staatsdruckerei der Welt und habe, glaube ich, 4, 5 Bauer zu Hause. Ja, und die sind natürlich im Wohnzimmer, die sind sozusagen ganz in der Nähe. Belletristik, Roman ist eher Richtung Schlafzimmer und Richtung Arbeitszimmer. Klassiker auch im Wohnzimmer, also ist schon sortiert nach Themen.
Gibt es ein Buch, was du mehrere Male gelesen hast?
Ja, natürlich. Also es gibt Bücher, die habe ich teilweise 10-mal gelesen. Das ist selten, sage ich, offen, weil ich ja wirklich jeden Tag mit neuen Büchern konfrontiert wäre. Aber es gibt einfach wunderschöne Bücher, wo ich sage, die sind es einfach wert, öfters gelesen zu werden. Ich denke jetzt da zum Beispiel an Dürrmatt, das Versprechen, sicher 6, 7 Mal schon gelesen. Ich denke da an Sojana, der Meister des 7. Siegels, wunderbarer Roman, der auch in Tirol spielt, Schwarzer Bergbau, Kanonenguss bei Löffler in Innsbruck. Er ist dann der Dreiling, ist dann geflüchtet nach England und war mitverantwortlich, unter Anführungszeichen, weil es teilweise fiktiv ist, aber teilweise ja real, dass eben sozusagen der Kanonenguss aus Tirol England geholfen hat, die spanische Armada zu schlagen. Also das heißt, ein wunderbares Buch, das habe ich sicher 10-mal schon gelesen. Also es gibt einige Bücher, die man öfters liest. Ja.
Zurück zu deiner Lehre. Mhm. Wie ist da eigentlich dann weitergegangen?
Naja, also das war recht spannend. Also ich bin dann eigentlich im Schulbuch gelandet. Ich habe im August angefangen, das ist die High-End-Zeit im Schulbuch. Und habe dann das Glück gehabt, relativ schnell, ich glaube, da war ich 16, wenn ich es richtig im Kopf habe, also im zweiten Lehrjahr, auch eine gewisse Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, man muss sich vorstellen, 85, 86, da ist das mit dem PC erst so halbwegs losgegangen. Also wir haben noch die großen Röhrenbildschirme gehabt, wo es grün geblinkt hat, die Tiefe gehabt haben von 0,5 Meter. Und damals sind tausende Schüler mit Schulbuchgutscheinen in die Buchhandlung gekommen. Wir haben teilweise die Polizei gebraucht, um die Treppe abzusperren, weil so ein Andrang war, dass das teilweise gefährlich war. Deswegen haben wir da absperren müssen. Und mir hat immer gestört, dass wenn man ein Buch nicht lagern gehabt hat, dass man den Gutschein wieder mitgeben hat und die dann womöglich in die Warnische gelaufen sind und dort das Buch besorgt haben. Und ich habe gesagt, das geht nicht, wir müssen da irgendwo was erfinden. Und habe damals mit 16 meinen Generaldirektor überzeugt, dass das so nicht geht, dass wir da was brauchen. Ich habe gesagt, ich habe eine Idee und bin aufs Wifi geschickt worden, Tibis Programmiersprachenkurs zu machen und habe dann wirklich ein Computerprogramm geschrieben für die Tirolier und habe mit Computer und Kopierer ermöglicht, dass man diese Gutscheine einsammeln hat können, dass man Bestellungen warten hat können und das hat im ersten Jahr 1,5 Millionen mehr Umsatz gebracht und das war mit 16 sozusagen die erste Treppe der Karriereleiter, die mir ermöglicht worden ist und insofern war das eine spannende Lehrzeit. Ich habe dann auch immer versucht, mich weiterzubilden, Also ich war in allen Abteilungen, ich kann mich erinnern, nein, alles stimmt nicht, ich wollte das Kinderbuch und da hat es geheißen, da darf ein Mann nicht hin, das darfen nur Damen machen, das war damals eine andere Zeit. Das ist mir verwehrt geblieben, aber alle anderen Bereiche habe ich gemacht. War zum Beispiel in der Kunstabteilung, das war eher verböhnt, die war nicht so beliebt, die Abteilung. Ich wollte es aber machen, weil ich wissen wollte, wer hängt da an der Wand? Ist das ein Renoir, ist das ein Cocheur oder was Gott was? Also ich wollte mich immer weiterbilden und habe das auch können, das verdanke ich auch der Firma. Und bin de facto vom Lehrling letztendlich bis zum Vorstand gekommen, war 10 Jahre Vorstand Handel bei der Tirolia, bevor ich dann das Wagnerische eingegangen bin.
Woher kommt eigentlich der Mut, mit 16 Jahren den Generaldirektor zu überzeugen, ich habe da eine Idee und ich mache jetzt einen Programmierkurs und das bringt mehr Umsatz? Also woher kommt der Glaube?
Also der Mut war gar nicht so vorhanden. Ich bin damals mit meinem Abteilungsleiter dorthin gefahren und habe mir gedacht, okay, ich kann eventuell ein paar Sachen ergänzen und vielleicht erklären, aber das macht schon der Leiter, der Abteilungsleiter von mir, mein Chef damals. Und bin aber dann relativ schnell draufgekommen, dass er de facto mehr nervös war wie ich bei dem Gespräch und dass ich dann das Reden übernehmen habe müssen. Und da war ich dann einfach drinnen, das hat halt dann sein müssen, Augen zu und durch. Und ja, das hat gut funktioniert und ja, man hat an mich geglaubt und somit hat das auch ja, den Nutzen gebracht.
Gab es noch weitere Ideen, die du in der Tirolia umgesetzt hast?
Ja, schon einige. Also das heißt, ich war ja dann lang in der Firma, ich war 30 Jahre in der Tirolia, habe auch Filialen dann übernommen. Ich war in Meierhofen 1,5 Jahre. Ich habe in der Maximilianstraße hat es damals den Büchermarkt gegeben mit MA, also mit billigen Büchern, die man in großen Mengen eingekauft hat und das Buch um 3,95 Euro verkauft hat. Ich habe einen Computerladen aufgebaut, das war Max Media, wo man Software, aber auch die sogenannten neuen Medien verkauft haben, also Atlas auf CD-ROM oder Lexikon auf CD-ROM, aber auch Software und Hardware. Dann habe ich eben die Marie-Dresen-Straße, die Tirol übernommen. Also insofern hat man ständig natürlich sich weiterentwickelt und hat auch versucht, innovativ zu sein. Und ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen. Ja, und dann 2001 hat man mich als Vorstand sozusagen berufen. Also war aber eine tolle Zeit und ich habe eigentlich geglaubt, ich gehe in der Tirolia in Pension. Da hat das Leben das wieder anders mit mir gemeint und es war gut so.
Die Wagnerische stand zum Verkauf?
Nein, es stand gar nicht zum Verkauf. Ich habe eigentlich die Besitzer auf die Idee gebracht. Muss ich auch ein bisschen vielleicht ausholen. Ich habe vorhin erwähnt, die Wagnerische war 9 Jahre, eigentlich waren es sogar mehrere, in Familie, neun Generationen in Familienbesitz. Das heißt, von 1639 bis 2006 war das in der Familie. Und die damalige Besitzerin war über 80 Jahre alt und wollte das, bevor sie verstirbt, regeln und hat dann diese Traditionsbuchhandlung an die Thalia verkauft. Und das war für uns Buchliebhaber in Innsbruck, das darf man sagen, ein großer Schock. Und ich habe dann 9 Jahre zugeschaut und habe zwar als Tiroler Vorstand mir ein bisschen gefreut, weil ich mir gedacht habe, okay, das mir profitieren, weil sie kränkeln und schwächeln. Als Buchliebhaber hat mir das aber wirklich wehgetan und irgendwann habe ich nicht mehr zuschauen können. Und ich war dann bei der Geburtstagsfeier der Wagnerischen, die 375 Jahre gefeiert hat. Und das war recht ein kurioser Abend, wo eine Podiumsdiskussion stattgefunden hat über die Zukunft des Buchhandels. Und an dem Abend ist irgendwann ein bisschen die Stimmung gekippt und das Publikum, sprich die Kunden der Wagnerischen, haben dann sehr kritische Fragen gestellt. Warum ist die Wagnerische nicht mehr die Wagnerische? Warum muss man Sandkübel und Skateboards verkaufen? Warum gibt es das Café nicht mehr? Ja, einfach war sehr kritisch und das war für mich natürlich ein bisschen eine unangenehme Situation als Mitbewerber in der ersten Reihe im Publikum und ich krieg mit, was da für eine Stimmung herrscht und habe das Gefühl gehabt, da ist Feuer am Dach, da passiert was und habe wirklich das Gefühl gehabt, dass die Thalia nicht glücklich ist mit der Firma und dass da eventuell auch ein Zusperren im Raum steht und das war eigentlich die Idee oder die Grundlage der Idee, auf die Thalia zuzugehen und sie zu fragen, ob sie den Standort nicht hergeben wollen, verkaufen wollen. Und das war, glaube ich, auch der richtige Riecher. Ich kann mich erinnern, wo ich dann die Verträge alle ausverhandelt gehabt habe, das war gar nicht so leicht, Und man mich dann präsentiert hat als neue Lösung, da hat eben die Firma, die Dalia, die Mitarbeiter eingeladen, sie müssen an dem Abend kommen und sie kriegen da neue Informationen. Und dann bin ich ihm da präsentiert worden und im Anschluss sind sehr viele Mitarbeiter zu mir gekommen, die gesagt haben, sie haben jetzt geglaubt, an dem Abend erfahren sie, dass zugesperrt wird. Also es war wirklich knapp und ich bin froh, dass das gelungen ist, weil wie gesagt, die Wagnersche ist eine der ältesten Buchhändler Europas und das darf nicht verschwinden. Die Firma hat einen 30-jährigen Krieg hinter sich, eine Pest, eine Zensur von Metternich, zwei Weltkriege. Und da kann es nicht sein, dass dann sozusagen irgendwo ein Konzern sagt, das geht nicht mehr. Und deswegen bin ich da eingesprungen und bin weggegangen von der Tirolia und habe einen super Job aufgegeben und bin ins kalte Wasser gesprungen und habe mich selbstständig gemacht.
Und einen super Job dazu gewonnen.
Ja, absolut. Also das heißt, ich habe es auch keinen Tag bereut und es macht irrsinnig Spaß. Wir haben, glaube ich, man soll sich selber nicht loben, aber ich glaube, wir haben die Wagner schon wieder als Leuchtturm im österreichischen Buchhandel positioniert. Sind auch ausgezeichnet worden als Buchhandlung des Jahres und auch vom Feedback, aber auch von der Entwicklung, glaube ich, haben wir einiges richtig gemacht. Nicht alles natürlich, wir sind auch Menschen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir es ganz gut gemacht und der Erfolg gibt uns recht.
Wie reißt man das Ruder rum? Also was passiert, wenn man eine Buchhandlung übernimmt?
Ja, also das heißt, zum Ersten geht man blauäugig an die Sache heran. Das ist ein bisschen so ähnlich wie beim Kinderkriegen. Wenn die Eltern wissen würden, was alles auf einen zukommt, an Sorgen, dann gäbe es wahrscheinlich weniger Kinder. So lässt man sich darauf ein, genießt jeden Moment und ist froh, dass die Kinder gibt, mehr oder weniger. Das heißt, wenn man im Vorhinein wissen würde, was alles auf uns zukommt, dann wäre man vielleicht ein bisschen skeptischer. So ähnlich habe ich es gemacht. Ich bin da sehr naiv und blau ans Werk herangegangen und habe das übernommen, habe das Beste daraus gemacht und es hat Gott sei Dank funktioniert. Es hat aber auch immer wieder Abzweigungen gegeben Richtung Wand, die man Gott sei Dank vermieden hat. Da ist, glaube ich, wichtig gewesen, dass ich einfach 30 Jahre Erfahrung im Buchhandel gehabt habe. Und ich habe auch ja einen Partner mit im Boot, das heißt der Markus Hatzer vom Heimann Verlag, der war von Anfang an bei der Idee mit dabei und ist sozusagen auch beteiligt. Und der hat mir immer auch eine große Stütze gegeben und mit dem habe ich mich auch abklopfen können, mit dem habe ich reden können. Und das ist auch wichtig, wenn man sowas Großes übernimmt, weil immerhin habe ich ein Buchhandel übernommen, wo ein großer Konzern Probleme gehabt hat, das positiv laufen zu haben und ich bin dann relativ, wie gesagt, naiv an die Sache herangegangen mit wesentlich weniger Background und finanziellen Mitteln und habe gesagt, das funktioniert schon irgendwie und hat Gott sei Dank funktioniert.
Kennst du den meistverkauftesten Buchartikel oder den Buchtitel in der Wagnerischen? Also gibt es da Statistikauswertung oder
weiß man ja, also immer nur über die diversen Jahre. Das heißt, rückblickend über die 375 Jahre habe ich es natürlich nicht da.
Ja, aber seit du übernommen
hast. Seit ich übernommen habe, sind es großes die Bücher von Bernhard Eichner und die eigenen Verlagsartikel.
Ah, okay.
Das heißt, wir haben ja einen kleinen Regionalverlag immer gegründet. Das war mir wichtig, weil die Wagnerische über Jahrhunderte eine Tradition gehabt hat mit einem Verlag. Das heißt, da sind Fremdenführer, Kalender, aber auch Tirolensien herausgegeben worden. Und deswegen wollte ich das wieder aufleben lassen. Und wir haben eben bei unserem Verlag Kindheitserinnerungen aus Innsbruck. Wir haben Wimmelbücher über Innsbruck, Tirol, Salzburg. Wir haben Spiele, Innsbrucker Spiel, Tiroler Spiel, Österreich Spiel. Und wenn ich mir das anschaue, dann haben wir vom Wimmelbuch über 11.000 Stück verkauft, inzwischen vom Innsbrucker Wimmelbuch, haben wir von den Spielen über 10.000 Stück verkauft. Das heißt, das sind sicher die größten Mengen. Fremde Verlagsartikel der Bernhard Eichner. Wir machen da jedes Mal, wenn ein neues Buch erscheint, eine große Signieraktion, wo man im Vorfeld den Leuten anbietet, sie können signierte Bücher vorreservieren. Dann kommt der Bernhard ein paar Tage vor dem Erscheinen zu uns, signiert einen Haufen Bücher durch und die werden dann verschickt, dass man zum Erscheinungstermin das signierte Buch zu Hause hat. Und da haben wir bei manchen Signieraktionen allein im Vorfeld über 1.000 Stück verkauft und das ist schon ordentlich. Also da sind wir österreichweit ganz vorne mit dabei.
Wie wählt man eigentlich aus, was für Bücher in die Buchhandlungen kommen? Weil gerade wenn neue Bücher erscheinen oder auch neue Autoren oder Autorinnen am Radar erscheinen, ist ja nicht leicht zu sagen, was verkauft sich nicht.
Also man hat Hilfsmittel natürlich, Großes von den Verlagen zur Verfügung gestellt. Wir haben einerseits Vorschauen, früher in gedruckter Form, jetzt großteils elektronisch, wo eben die Verlage ihre Novitäten präsentieren, vorstellen und auch besondere Sachen hervorheben. Dann haben wir eben Vertreter, also Außendienstmitarbeiter der Verlage, die zu uns in die Buchhandlung kommen, die dann nochmal Schwerpunkte vermitteln, Potenziale vermitteln und über gewisse Bücher reden. Man hat aber natürlich auch Erfahrungswerte, das heißt, die kennen ja die Verlage oder unsere Kolleginnen und Kollegen an der Front kennen die Verlage und wissen, welches Profil hat welcher Verlag. Wenn da und da ein Buch erscheint, dann ist das meistens mit dem Inhalt oder mit dem Schwerpunkt oder mit der und der Qualität. Es sind teilweise aber natürlich auch die Autorinnen und Autoren, die Kontakt aufnehmen mit uns. Aber natürlich, es gibt auch Situationen, wo wir einen Trend erst über die Medien dann erfragen und dann aktiv werden. Es gibt Bestsellerlisten, es gibt aber auch von Mediakontroll Abverkaufsstatistiken, wo man dann auch anschaut. Also wir schauen regelmäßig einmal die Woche hinein, was ist momentan im deutschsprachigen Raum besonders gängig und schauen, haben wir es lagernd oder müssen wir es bestellen. Also gibt da einige Hilfsmittel und Erfahrungswerte natürlich.
Die Wagnerische ist nicht der einzige Buchladen oder die einzige Buchhandlung in deinem unternehmerischen Netzwerk, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es gibt da noch weitere, gell?
Das ist richtig. Also wir haben 2015 die Wagnerische übernommen und waren dann klassisch nach 3 Jahren positiv, was schon herausholend war, weil die Buchhandlung bei der Übernahme eigentlich marot war. Das muss man ganz klar sagen. Und haben dann eben, wie gesagt, den Break-Even geschafft. Ich habe dann eigentlich auch wieder durch einen Zufall eher oder durch Glück mit Clemens Bruch gesprochen. Der hat vis-à-vis von uns bei Jäckle einen Grußkartenladen gehabt und bin mit ihm zum Reden gekommen und er hat gesagt, nein, jetzt ich lasse die Selbstständigkeit, weil ich habe die letzten 9 Jahre nur 3 Wochen auf Urlaub gehen können, weil einfach ich fast allein im Geschäft stehe. Er hat gesagt, komm zu mir. Ich gebe dir sozusagen die Fläche, ich stelle die ein, ich zahle dir den Gehalt, du hast dann einen Verbund, wo mehrere Leute arbeiten, du kannst auf Urlaub gehen und ich bin froh, wenn du sozusagen deinen Kundenstock, dein Know-how zu uns in die Buchhandlung holst. Das hat super funktioniert. Also das heißt, wir haben, was wir inzwischen mit Grußkarten und Geschenksartikeln Umsatz machen, das ist sensationell. Ich habe dann ein Gespräch geführt mit dem Wolfgang Finger, der hat in der Wilhelm-Kreis-Straße die Buchhandlung Freitag und Bernd geführt. Der war 2 Jahre vor der Pension. Dann habe ich gesagt, du mach mal so, da kommst du zu mir, nimmst einen Kundenstock mit, ich gebe dir einen tollen Gehalt. Ich werde zwar die 2 Jahre nicht wirklich verdienen, aber wenn wir es gut machen und du in Pension gehst und wir den Kundenstock halten können, dann haben wir auch was davon. Das hat auch super funktioniert. Und dann war okay, gibt es noch neue Ideen, wo ich so in der Form auch noch einen Zusatzumsatz machen kann. Und habe dann in Salzburg gehört, dass Besitzer die Buchhandlung Stierle verkaufen möchte. Also ganz eine kleine, feine, literarisch, liberale, freche, feministische Buchhandlung. Und dann habe ich gedacht, kann den auf das Schulbuch abkaufen. Ob ich jetzt in Tirol Schulbuch mache oder in Salzburg, ist gleich, das schaffen wir. Da habe ich da einen Zusatzumsatz. Und bin dann in die Buchhandlung reingegangen und war mit dem ersten Moment verliebt. Das heißt, die Damen, die da den Job gemacht haben, vor allem die Filialleiterin, die kamen, die haben wirklich einen super Job gemacht und das war einfach so ein stimmiges Sortiment und das hat sich so abgehoben, positiv, von den anderen Buchhandlungen in Salzburg, dass ich gesagt habe, nein, nicht Schulbuch, ich brauche die Buchhandlung, ich möchte besitzen, so in der Richtung. Und das war dann die erste Filiale und dann haben wir Stierle eben gekauft. Nicht, weil wir uns da eine goldene Nase verdienen wollen, das ist im Buchhandel gar nicht möglich, sondern weil wir einfach sagen, wir möchten, soweit es geht, Buchhandlungen in die Zukunft führen und erhalten. Also Buchhandlungen, die eine Berechtigung haben, ein Standing haben, verwurzelt sein in der Bevölkerung, einen besonderen Job machen, die sollen weitergehen und die dürfen nicht zugesperrt werden. Ich habe dann ein halbes Jahr später einen Anruf gekriegt von einem ehemaligen Kollegen, der in Hallein in der Buchhandlung gearbeitet hat, da ist die Besitzerin überraschend verstorben und dann ist wirklich darum gegangen, haben die 2 Buchhändler nur einen Job oder nicht und wir haben dann wirklich innerhalb von 14 Tagen, das war eben leider der Zeitdruck vorhanden, weil es um das Schulbuchzeitfenster gegangen ist, haben wir innerhalb von 14 Tagen das ausverhandelt. War wirklich nicht leicht, weil die Erbin war Italienerin, hat sich mit dem österreichischen Recht nicht auskennt, hat auf dem Buchhandel keine Ahnung gehabt. Aber trotzdem ist es gelungen und so sind wir zu allein gekommen. Und dann haben wir, das war alles im Jahr 2020, und haben dann in der Corona-Phase in Wien zwei Buchhandlungen übernommen. Das heißt Deporello, das ist die literarische Buchhandlung in Wien, in der Singerstraße beim Stephansdom. Das war ein Herzensprojekt, die wollte ich eigentlich schon im Jahr 2016 kaufen, haben mich aber nicht drüber getraut, weil da eben die Wange schon erst losgegangen ist. Und die haben eben dann 2022 übernommen und haben dann als letzte Filiale in Wien da noch Stöger übernommen in Döbling. Und wie gesagt, das sind alles, ich sage immer, wir haben Rosinen gepickt im österreichischen Markt. Das sind wirklich ganz tolle Buchhandlungen und die machen viel Freude. Und wie gesagt, wir haben einen kleinen Beitrag geleistet, dass die Buchhandlung noch gibt.
Wenn du sagst, du gehst rein in eine Buchhandlung und die begeistert dich,
ja,
wie schafft man das?
Also ich sage immer, eine Buchhandlung, da gibt es mehrere Faktoren, gell, worum das passieren kann. Es kann sein, dass wirklich die Immobilie, der Raumschnitt, das Ambiente besonders ist. Gell. Es kann aber auch sein, dass einfach das Sortiment so außergewöhnlich ist, weil man einfach merkt, da ist eine Leidenschaft dahinter. Es kann sein, dass einfach das Team so besonders ist, dass man einfach von der Energie, von Ambiente, auch von den Mitarbeitern spürt, da ist ganz eine tolle Stimmung, die machen einen super Job. Also es gibt unterschiedliche Faktoren, gell? Aber in Wirklichkeit ist es eine Bauchentscheidung. Das heißt, du gehst rein und sagst, das ist meins, also jetzt nicht im Sinne meins, mein Schatz, sondern im Sinne, das ist genau sowas, wie man es vorstellt. Gell? Die brennen dafür, die haben die Leidenschaft, die leben den Buchhandel, so wie ich ihn erlebe. Gell? Und das spürt man einfach. Und wenn das so ist, dann passt das einfach. Liebe auf den ersten Blick, ähnlich wie bei Beziehung.
Wie sieht denn der Buchhandel der Zukunft aus?
Also ich bin zutiefst überzeugt, dass der Buchhandel auch in Zukunft realisieren wird. Natürlich mit Veränderungen. Ich habe 85 angefangen. Wir haben damals Buchlaufkarten gehabt, wo wir aufgeschrieben haben, wie viel Stück haben wir wann verkauft und man nachgeschaut hat, jetzt habe ich letzte Woche wie 5 verkauft, jetzt bestelle ich 5 nach. Wir haben damals hat es noch nicht einmal, also weiß jetzt nicht genau, noch nicht einmal ein Fax gegeben. Das heißt, es hat kein PC gegeben. Wir haben Kataloge gehabt, wo wir die Bücher recherchiert haben. Wir waren damals die Allwissenden, das heißt, die Leute, die zu uns kommen sind, haben null Ahnung gehabt, gibt es ein Buch über das Thema. Wir haben die Kataloge gehabt. Also das heißt, das war wirklich, die sind fast wie nach Mekka gebildet zu uns, Buchhändler. Und wir haben dann, wenn wir freundlich waren, eine Auskunft gegeben, aber auch erlebt, dass manche Buchhändler, wenn der Kunde nicht höflich gefragt hat, gesagt hat, ja, das sage ich dir einfach nicht. Kann man sich halt nicht mehr vorstellen. Gell? Das heißt, heute ist man kundenorientiert, Gott sei Dank. Und heute habe ich die Situation, dass der Kunde oft besser informiert zu uns kommt in die Buchhandlung, weil er im Vorfeld recherchiert hat. Und wir dann sozusagen zwar unseren Job machen, war völlig gut, aber es hat sich da extrem gewandelt. Gell? Ich habe dann miterlebt Trends wie Internet. Ich meine, wo ich angefangen habe, hat es Internet in der Form nicht gegeben. Wie die neuen Medien, wo ich vorhin erwähnt habe, mit den Büchern auf CD-ROM eben. Und jedes Mal hat man gesagt, das Buch stirbt, auch beim E-Book, Buch stirbt. Und ich habe immer gedacht, so Blödsinn, warum soll das Buch sterben? Und das hat sich Gott sei Dank bewahrheitet. Das heißt, Hörbücher, E-Books sind ein Zusatzprodukt, eine Zusatzwarengruppe mehr oder weniger, wo die Leute sagen beim E-Book, okay, im Urlaub ist fein, wenn ich das auf dem E-Reader habe, weil dann brauche ich nicht das 12. Buch in den Koffer reingeben. Aber deswegen werden nicht weniger Bücher gekauft. Es gibt immer wieder natürlich Trends, die letzten Jahre, Gott sei Dank, Bookstock. Hätte mir vor 10 Jahren jemand gesagt, dass man Kunden ab 16 plus, also früher war es immer so, mit 16 haben sich die Leute vom Buchhandel verabschiedet und sind hoffentlich mit 30 wieder kommen. Inzwischen sind die jungen Leute, das sind die jungen Erwachsenen eigentlich die Zielgruppe, die Umsatzsteigerungen schaffen. Gell? Das heißt, wenn ich mal in der Wagenschen anschaue, vor dem Manga-Regal hocken 5 Kinder und Jugendliche am Boden und genießen den Aufenthalt in der Buchhandlung. Das ist was Wunderschönes, hätte man vor Jahren nie gedacht. Das heißt, es verändert sich, es gibt einen Wandel, aber es wird immer eine Berechtigung haben, weil eben gesagt, das Buch so viel leisten kann.
Man sagt ja auch, also da gibt es ja Studien dazu, dass wenn man ein Buch in Druckform liest, man es besser verarbeitet. Also man schenkt dem Ganzen mehr Wert. Also die meisten, also ich glaube, das war so in Amerika eine Studie, dass die meisten Startup-Gründer und Gründerinnen ein Buch immer haptisch lesen, weil sie sagen, sie können das viel besser verarbeiten, weil es auf einmal mehr Wert hat. Und es ergibt ja meiner Meinung nach wenig Sinn, es auf einem Tablet oder sowas zu lesen, weil ein Buch ist ja da, um gelesen zu werden, und ein Tablet ist multifunktional.
Ja, jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Hobby, vor einem Buchregal zu stehen oder zu sitzen und dort die in Erinnerungen schwelgen. Das kann ja beim E-Reader schwer. Gell? Es gibt wirklich wissenschaftliche Studien. Ich zitiere nicht nur den Manfred Spitzer, der da sehr viel recherchiert hat, weil ich weiß, der ist durchaus auch am Stricken. Aber es werden Synapsen gebildet, wenn ich Bücher lese und bei Google und Co. teilweise nicht. Warum? Weil das Hirn automatisch weiß, ich kann ja jederzeit nachschauen. Beim Buch beschäftige ich mich damit, setze mich damit auseinander und das Hirn bildet die Synapsen. Und jeder, der schon einmal auf einen E-Reader gelesen hat, wenn ich ihn frage, wo warst du denn jetzt gerade, auf welches, ich sage jetzt mal, in welchem Kapitel oder auf welcher Seite, oder hast du jetzt ein Drittel oder zwei Drittel gelesen, der wird sich hauttun, beim Buch schlage ich auf und bin annähernd dort, wo ich gelesen habe. Und ich selber stelle auch fest, wenn ich über ein Buch erzähle und mich zurückerinnere, ich weiß bei einem haptischen Buch wesentlich leichter, um was es gegangen ist, was für besondere Passagen waren, was außergewöhnlich war, als wie bei einem E-Reader. Das heißt, das ist ähnlich, sage jetzt mal ganz plakativ gesagt, wie bei einem Navi. Früher hat man auf der Karte den Weg angeschaut, und wenn ich nach zwei Jahren wieder dort war, habe ich mich erinnern können, bei dem Haus bin ich vorbeigefahren. Beim Navi verlasse ich mich drauf und denke gar nicht drüber nach, wo ich fahren habe müssen, und somit bildet das Hirn auch keine Synapsen, und das ist, glaube ich, der Unterschied.
Was für Bereiche sind eigentlich am meisten gefragt?
Eigentlich, das ist relativ schwierig, also es gibt immer Trends. Also momentan, oder fangen wir anders an, Manga waren vor zwei, drei Jahren der Hype schlechthin. Also wir haben in der Buchhandlung garantiert fast 12 Laufmeter Mangas da. Das ist momentan ein Bereich, der lässt wieder ein bisschen nach. Gott sei Dank nicht bei uns, aber im deutschsprachigen Buchhandel generell. Das heißt, es gibt immer so Trendbewegungen. Bookstock ist momentan, es explodiert. Das ganze Thema Fantasy, Romantik, englischsprachige Literatur, das ist der Hype schlechthin. Also wenn man, was weiß ich, in Leipzig auf der Buchmesse ist und sich anschaut, was sich da bewegt, was sich da tut, das ist sensationell. Momentan gibt es das Thema mit den Buchschnitten. Das heißt, die Bücher werden bunt, sogar GU, Kochbuchverlag, macht bunte Schnitte. Das ist ein totaler Hype. Also sowas gibt es immer. Fachbuch ist momentan sicher eher ein bisschen schwierig. Dann gibt es ein Jahr, wo Kochen besonders gut geht. Das hängt da immer davon ab, was für Novitäten gerade rauskommen. Ich sage jetzt mal, blöd gesagt, macht der Otto de Lenghi oder der Jamie Oliver gerade ein Buch oder nicht da? Also es gibt immer wieder so Trends, aber in Summe ist es natürlich die Belletristik sehr stark, ist es das Kinder- und Jugendbuch, und wie gesagt, momentan auch das Thema All Age, das heißt die Bücher für Teens und junge Erwachsene.
Gibt es eigentlich noch viele Bücher, die was sozusagen Evergreen sind? Weil ich denke da an Wie man Freunde gewinnt, das hört man immer. Das ist ein Buch, das sollte man mal gelesen haben. Und mir kommt vor, dass es immer weniger so Evergreens gibt.
Ja, es ist sicher richtig, dass man... Bin ich fast 40 Jahre im Buchhandel, also heuer, dann bald Ende die Spanne. Der Buchhandel hat sich auch da natürlich massiv verändert. Ich kann mich erinnern, wo ich angefangen habe. Ich habe meine Ausbildner bewundert und gesagt, das ist ein Wahnsinn, was die alles wissen. Das sind alles lebendige Lexikas. Die hast alles fragen können, die haben das gewusst. Und jetzt rückblickend relativiert sich das noch ein bisschen, weil zum Ersten merkt man selber im Laufe der Jahre, du kannst gar nicht so blöd tun, du kriegst was mit, gell, wenn du lange im Buchhandel arbeitest. Aber es war natürlich auch damals so, dass die Bücher oft 20 Mal aufgelegt worden sind. Das heißt, die haben über Jahre immer wieder die gleichen Bücher produziert. Sogar Tirolia, die jetzt sozusagen einen tollen Verlag haben, aber jetzt im deutschsprachigen Raum natürlich eine untergeordnete Rolle spielen. Ich kann mich erinnern, die haben teilweise Auflagen gehabt von 60.000, 100.000 Stück, weil es einfach so oft produziert worden ist. Auguste Lechner zum Beispiel, Odysseus Homer und so weiter. Oder? Das macht man halt nicht mehr. Ein Buch hat inzwischen eine ähnliche Haltbarkeitsdauer wie ein Lebensmittel. Also jetzt übertrieben gesagt, es kämen so viele Novitäten und Neuerscheinungen, dass der Verlag die Bücher retour nimmt und dass man de facto ein Buch maximal ein halbes Jahr in der Buchhandlung liegen lässt. Und deswegen ist natürlich diese Backlist-Titel, die früher über Jahre verkauft worden sind, haben nicht mehr die Bedeutung, die sie früher gehabt haben, haben aber nach wie vor eine Bedeutung. Das heißt, ich sage jetzt mal an Paulo Coelho, den wird man immer verkaufen und hat man immer auf Lager, aber auch natürlich die Klassiker, ob das jetzt Stefan Zweig ist, Thomas Mann, die haben eine Berechtigung, aber auch, jetzt gehen wir moderner, Rowling mit Harry Potter, wird man immer in der Buchhandlung haben, also da gibt es schon gewisse Titel, aber die Anzahl wird weniger.
Was muss man denn dafür leisten, um Bestseller-Autor zu werden? Es gibt ja verschiedene Bestseller, es gibt dann den New York Times Bestseller und es gibt den Spiegel Bestseller und es gibt verschiedene Bestsellerlisten, aber was muss man am Ende des Tages dafür leisten, um Bestseller zu werden? Und auf welche Liste schaut ihr eigentlich? Sind es dann die Spiegel-Bestseller wegen dem Deutschbezug?
Wenig. Spiegel-Bestseller hat bei uns eigentlich nicht die Relevanz, weil zum Ersten wird es inflationär eingesetzt. Das heißt, es ist ja fast auf jedem dritten Buch jetzt der Button um Spiegel-Bestseller. Das heißt, was will ich damit sagen? Es ist gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Bestseller-Autor zu werden. Wenn ich jetzt wirklich sage, Bestseller-Listen-Autor, dann muss man sagen, da hat der Verlag wahnsinnig viel Einfluss. Offiziell gibt es zwar die Daten, was Buchhandlungen melden, das heißt, wir melden zum Beispiel an Media Control, früher an GfK, unsere Abverkaufsdaten natürlich anonymisiert, also das heißt nur die Buchtitel und die Mengen über die Kassadaten und daraus werden sozusagen dann die Verkaufslisten erstellt. Und wenn alles seine Richtigkeit hätte, dann wären das die Titel, die was auf der Bestsellerliste landen. Das ist aber nur bedingt so. Das heißt, da wird natürlich auch irgendwo ein bisschen eingegriffen. Das geht schon los, wenn ich jetzt unsere Bestsellerlisten hernehme und wirklich eins zu eins das rausspielen würde, was ich gerade in der letzten Woche gut verkauft habe und das Kind der Lehrer, der einen Klassensatz von, was weiß ich, fliegendem Klassenzimmer bestellt, dann ist der plötzlich auf der Bestsellerliste ganz oben. Das will man natürlich auch nicht unbedingt, weil man sagt, okay, irgendwo möchte man ja die Neuerscheinungen raufnehmen und das, was die Kunden einzeln kaufen und nicht, wenn einer eine große Sammelbestellung macht eben, oder? Das heißt, es gibt da natürlich einen gewissen Bedarf, ein bisschen Einfluss zu nehmen und das wird halt teilweise zu stark manipuliert, meiner Meinung nach, und es werden Bestseller auch geschaffen, sage ich mal. Als Autorin oder als Autor muss man auch ein Quäntchen Glück haben. Wir wissen, ein Klassiker, Rowling hat das Buch Harry Potter an viele Verlage geschickt und die Verlage haben es abgelegt. Gibt es ja viele Beispiele in der Literaturgeschichte. Das heißt, man braucht auch ein Quäntchen Glück. Ich glaube, es ist auch so, also ich kenne einige Bestseller-Autoren persönlich und da sind ein paar davon, die auch insofern das Glück gehabt haben, dass in der Saison sozusagen, in dieser Reise, ich sage jetzt mal im Frühjahrsreise, der Verlag gerade momentan von einem besonderen Autor nichts rausgebracht hat und der Verlag dann gesagt hat, okay, jetzt brauchen wir irgendwo einen Titel, der zwar neu ist, aber den bauen wir jetzt auf als Bestseller, dann nehmen wir jetzt das Werbegeld und den tun wir forcieren und groß präsentieren und dann plötzlich war der Titel ein Bestseller-Titel, weil eben er das Glück gehabt hat, dass gerade in der Saison bei dem Verlag sonst nicht wirklich ein wahnsinnig toller Titel erschienen ist. Und somit haben sie es raufgeschafft. Das ist auch ein Quäntchen Glück mit dabei. Aber natürlich auch, wenn ich wirklich das Talent habe, dass ich wunderbare Bücher schreiben kann und das Glück habe, dann schaffe ich es auch. Und das ist auch schön und gut so.
Was war der letzte richtige Bestseller, den was ihr verkauft habt? Also wo du ja wirklich sagst, der Begriff Bestseller.
Ja, ich meine, wir haben eigentlich laufend Bestseller, das heißt, ja. Im Meierhof, der Meierhof war jetzt in meines Geschäft der Bestseller schlechthin, wo wir auch annähernd 1000 Stück verkauft haben. Ein wunderbarer Roman. Ich glaube, die Leute greifen deswegen vor allem zu dem Buch hin, weil es was Positives ist, was Lustiges ist. Ich glaube, die Krisen auf der großen, weiten Welt sind ausreichend, dass man einmal sich, wenn man eben sich ablenkt mit Büchern, wenn man eben bewusst abtauchen will in fremde Welten, einmal positiv beschäftigen will. Das funktioniert wunderbar. Jetzt haben wir in Köhlmeier, jetzt haben wir in Glattauer, jetzt haben wir in Kehlmann, die Bestseller sein, wo wir große Mengen verkaufen. Wir schaffen Gott sei Dank mit unserem Regionalverlag immer wieder Bestseller. Wir haben nicht nur im Buchbereich, wir haben im Weihnachtsgeschäft jetzt der Innsbruck DKT herausgebracht bei uns im Haus, wo man über Weihnachten rund 2000 Stück verkaufen haben können. Das heißt, auch da haben wir einen eigenen Kalender mit historischen Bildern von Innsbruck, der jedes Jahr ein Bestseller ist. Also es gibt unterschiedlich, aber es gibt Gott sei Dank fast jede Saison, wir reden immer von einem halben Jahr, gibt es Bestseller, die man gut verkaufen können.
Werden immer mehr Bücher publiziert?
Und vor allem ist es so, dass die Büchermenge, die wir beraten müssen, von Jahr zu Jahr mehr werden. Das hat dann relativ einfachen Grund. Früher hat man gesagt, so in der Faustregel, es gibt 600.000 lieferbare deutschsprachige Bücher. Und es war früher so, dass 300.000 in etwa weggefallen sind, weil man sie eben nicht mehr aufgedeckt hat, weil man eben neue Bücher rausgebracht hat. Und 300.000 neue sind dazugekommen und die Menge war 600.000, die wir beraten hat müssen. Der Lagerdruck, weil ja die Bücher, die man produziert hat, die kosten ja auch Geld, die liegen ja irgendwo und da muss man für die Halle zahlen, hat die Verlage dann sozusagen animiert, dass sie irgendwann einmal nach 2-3 Jahren gesagt haben, jetzt tun wir das Buch verramschen, jetzt geben wir die Menge im großen Stil ab und das sind dann in die Wühlkisten, in die Buchhandlungen gelandet, weil man eben den Lagerdruck reduzieren wollte. Jetzt haben wir aber das Phänomen mit dem E-Book. Eine Datei braucht kein Lager. Das heißt, das Buch bleibt als E-Book immer lieferbar. Und somit wird die Menge, die wir beraten müssen, immer mehr. Das heißt, jetzt haben wir nicht mehr 600.000, sondern 2 Millionen, die wir beraten. Und das wird von Jahr zu Jahr mehr. Das heißt, wahrscheinlich in 10 Jahren sind es 5 Millionen, die man beraten muss. Gleichzeitig wird aber auch die Vielfalt der Produktionen mehr, weil das ein ganz klassischer Verdrängungswettbewerb ist. Das heißt, die Verlage wollen Marktanteile und schaffen das mit einzelnen Titeln immer. Und deswegen gehen sie auf Menge, auf die Fülle. Weil sie sagen, okay, wenn ich jetzt das 100. Buch auch noch rausbringe, da habe ich wieder ein bisschen einen Anteil am Markt und verdränge meinen Konkurrenten. Und das wäre die Anzahl auch mehr. Da gibt es jetzt ein bisschen Umdenken seit 2 Jahren, auch weil die Papierkosten immer höher werden. Aber im Prinzip die Vielfalt zum Beraten wird von Jahr zu Jahr mehr durchs E-Book.
Wie schult man die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
Also es gibt einen klassischen Beruf des Buchhändlers, eine Lehre des Buchhändlers. Das hat mir forcieren bewusst die Ausbildung. Wir haben jedes Jahr Lehrlinge, die wir aufnehmen. Auch geschuldet, weil ich als Lehrling im Buchhandel angefangen habe. Deswegen ist mir das auch wichtig. Da gibt es auch eine Berufsschule, die ist in St. Pölten. Also wenn jemand das hört und Interesse hat, eine Lehre zu machen oder die Kinder eine Lehre machen wollen, bitte auch bei uns durchaus gern bewerben. Wir forcieren das. Der Lehrling oder die Lehrling müssen dann nach St. Pölten und im Blockunterricht 10 Wochen in der Schule einen Unterricht machen. Da wird dann unterrichtet Literaturkunde, Wissenschaftskunde, Kulturkunde und natürlich die klassischen Fächer wie betriebswirtschaftliches Rechnen und so weiter. Es gibt diese duale Ausbildung mehr oder weniger, wo sie was mitnehmen, aber natürlich auch im Betrieb wird ausgebildet. Das heißt, die schauen alle Bereiche an, die werden rotiert in den Abteilungen. Wir rotieren teilweise sogar in den Filialen, dass wir sagen, okay, jetzt war es bei der Filiale, jetzt kommt es einmal eine gewisse Zeit in die andere Filiale. Das heißt, wir arbeiten an Modellen, wo wir die Lehrlinge belohnen und sagen, okay, im ersten Lehrjahr darf uns mal in eine andere Filiale mal schnuppern und darf uns mal eine Woche nach Wien. Im zweiten Lehrjahr darf uns auf die Messe nach Leipzig oder nach Frankfurt und im dritten Lehrjahr dürfen sie sozusagen zu einer Partnerbuchhandlung, sei es in Deutschland, sei es auch in Paris, wo sie sozusagen reinschnuppern können, um einfach das kennenzulernen. Gell? Also viel ist Learning by Doing, klarerweise, aber auch durch die Unterstützung der Buchhändlerinnen und Buchhändler.
Wir nähern uns dem Ende, Markus. Bevor ich die 3 Abschlussfragen stelle, habe ich nur eine andere Frage, weil du hast mir vorhin von der schönsten Bücherei erzählt in Porto. Möchtest du da nochmals kurz ausholen und wann verlangt die Wagnerische Eintritt bei der Buchhandlung?
Gute Idee.
Ja,
ja, ich habe vorhin erzählt, dass, weil ich die Frage gekriegt habe, was ist die schönste Buchhandlung, die ich jemals besucht habe. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil es gibt so viele tolle Buchhandlungen. Davon abgesehen bin ich tagtäglich in tollen Buchhandlungen, weil wir Gott sei Dank diese Buchhandlungen unter unserem Dach haben. Aber das Beeindruckendste war sicher in Porto, die Buchhandlung. Ich sage immer Harry Potter Buchhandlung, die schaut ein bisschen aus wie Hogwarts. Und ist eine wunderschöne alte Holzstiege in der Buchhandlung. Und die verlangen Eintritt. Und die machen mehr Umsatz durch den Eintritt, den sie verlangen, als wie durch die Bücher, die sie verkaufen. Weil das ist fast wie ein Museum. Das heißt, da gehen jeden Tag ja, ein paar hundert Leute die Buchwanderung anschauen. Also kann ich auch jedem empfehlen, wenn man mal in Portugal ist und zufällig in Porto, unbedingt diese Buchwanderung anschauen. Das ist wirklich sehenswert und ein tolles Erlebnis.
Die drei Abschlussfragen, Markus. Wenn du 85 bist, was hättest du gern, was man über dein Leben erzählt? Oder wie möchtest du auf dein Leben zurückblicken?
Das ist eine recht spannende Frage. Ich habe mal ein Zeitmanagement-Seminar gemacht von damals der Guru von dem Thema, war der Seiwald. Und der hat damals erzählt, das ist schon viele Jahre her, es gibt einen Trend in Amerika, wo man die Leute in die Särge reinlegt und die Leute sollen dann erzählen, was sie bei der Grabrede hören wollen. Um was ist es gegangen? Gegangen ist vor allem darum, dass wenn man privat auch Sachen wichtig empfindet, dann sollte man sich auch diesen Termin eintragen. Das heißt, wenn ich will, dass meine Kinder irgendwann einmal am Grab sagen, der Papa hat immer Zeit für uns gehabt, dann muss ich ja privat mir die Zeit schaffen, weil man tragt jeden Geschäftstermin ein, aber die privaten Sachen nicht, die aber so viel wichtiger wären. Und damals haben wir uns sozusagen nicht in den Sarg legen müssen, aber aufschreiben müssen, was wollen wir hören. Und ich habe mir auch gedacht, aber es will ja nicht hören. Und damals war es so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte ein Buch schreiben in eine Richtung und ich möchte mal dann auch sozusagen als Autor gelten. Jetzt inzwischen ist es so, dass ich sage, ich möchte eigentlich hören, er war mit am Baustein, dass die Buchhandlungen, die er übernommen hat, deswegen noch existent sein, weil er sie übernommen hat. Und gerade bei der Wagnerischen mit der Tradition, wie gesagt, eigentlich geht sie sogar zurück bis ins Jahr 1548. Und wenn ich dazu beigetragen habe, dass das funktioniert, dass eben nach mir oder mit 85 die Wagnerische noch gibt, dann bin ich sehr zufrieden. Aber natürlich auch beim Privaten, wenn die Kinder sagen, ich habe immer Zeit gehabt und ich war immer für sie da, dann war das auch wichtig.
Schön gesagt. Zum Bücherregal. Mhm. Du hast gesagt, ungefähr, also mehr als 1000 Bücher.
Sind einige tausend Bücher.
Ja, sind bei dir zu Hause.
Ja.
So, jetzt müssen wir das aber reduzieren auf 3. Wenn du bis ans Lebensende nur 3 Bücher in deinem Buchregal oder in deinen Buchregalen haben kannst, welche 3 Bücher wären das?
Na, das ist jetzt für einen Buchhändler eine wahnsinnig gemeine Frage, die man eigentlich nicht beantworten kann, gell? Weil es gibt so viele Lieblingsbücher, die man hat und ich kann mich von Büchern generell nicht trennen.
Wieder eine Gemeinsamkeit.
Wahrscheinlich. Ich schätze mal, es sind 4.500 Bücher zu Hause. Ich habe mich eh einmal trennen müssen, weil ich einfach, sonst hätte ich keinen Platz mehr zum Wohnen gehabt. Aber ich tue mir bei jedem Buch Haut, weil ich mir jedes Buch eine Geschichte erzählen kann. Aber wahrscheinlich, ich habe dir überreicht ein Buch von Christoph W. Bauer, ein wunderbarer Roman, der nennt sich der Buchdrucker der Medici. Und da geht's eben um die Geschichte der Wagnerischen. Das hat er erzählt, wahnsinnig spannend, aber unterhaltsam. Die Geschichte der Firma, das heißt, es geht darum, dass der Michael Wagner sozusagen ein bisschen erzählt von seiner Zeit. Das war ja damals im 30-jährigen Krieg keine leichte Zeit. Er hat, es gibt Gerichtsprotokolle, dass er mit seinen Konkurrenten durchaus auch zum Raufen gekommen ist, um die Druckaufträge, beide im Gefängnis auch gelandet sein. Er erzählt dann aber später als Geist mehr oder weniger über die Schulter blickend, über die Nachfolger, was sie gut machen, was sie weniger gut machen. Also ganz eine tolle Geschichte von der Firma, aber unterhaltsam geschrieben. Das müsst ihr haben, weil das ist einfach auch das Buch, was unter anderem mit der Grund ist, dass ich die Wagnerische gekauft habe, weil ich das gelesen habe, war ich ja so begeistert, dass ich gesagt habe, die Firma muss weitergehen. Ich bleibe dabei, so einer Meister des siebten Siegels, wahnsinnig lehrreich über die Tiroler Geschichte. Damals eben Kanonenguss, aber auch Bergwerk, Silberbergwerk. Jetzt gibt es einige, die ich nennen könnte. Ich bleibe beim Dürrenmatt, das Versprechen. Ja.
Die letzte Frage, Markus. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Was ich noch sagen möchte? Bücher lesen. Ein Buch, ich habe vorhin gesagt, ein Buch kann so viel leisten. Ein Buch kann Berater sein, kann ein Freund sein, kann Begleiter sein. Das ist einfach das schönste Medium, was es gibt. Und ich kann nur jedem empfehlen, lesen, lesen, lesen. Ich kriege auch immer wieder die Frage von Eltern, wie bringe ich meine Kinder zum Lesen? Ganz spannende Frage. Und ich glaube, der Schlüssel ist, nehmt es mit in die Buchhandlung. Wir machen lange Nächte, wo die Leute eingespart werden in der Buchhandlung. Wir machen teilweise für Schulklassen, dass man die Kinder in der Buchhandlung übernachten lassen, die ganze Nacht mit Schlafsäcken, wo wir Lesungen machen. ich glaube, das ist, wenn die Leute das einmal erlebt haben, dann haben sie einen ganz anderen Bezug zum Haus. Und genauso, wenn sie in der Buchhandlung sein können und stundenlang schmökern können, dann haben sie einen ganz anderen Bezug zum Buch und dann lesen sie auch. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel. Ich habe das bei meinen Kindern immer forciert. Ich war damals auch bei der Tirolia fast jedes Wochenende in der Buchhandlung am Sonntag. Und ich habe immer meine Kinder mitgenommen. Und auch wenn sie nicht immer gelesen haben, sie haben auf dem Beamer Filme angeschaut, aber sie waren in der Buchhandlung und haben einen ganz anderen Bezug zum Haus gekriegt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Bringt die Kinder zum Lesen. Das ist enorm wichtig. Wenn man Sinn erfassend lesen kann, dann tut man sich auch in der Schule leichter. Und deswegen lesen, lesen, lesen.
Das ist ein sehr wichtiger Appell. Also dem kann ich nur zustimmen. Mir hat es sehr, sehr gefreut, Markus. Vielen, vielen Dank für die Einladung zu dir in die Wagner.
Ich sage danke für die Gelegenheit, das Wagnische ein bisschen präsentieren zu dürfen. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Danke. Kann ich nur zurückgeben. Und auch danke fürs Buch. Also ich freue mich schon auf den Roman. Und auch danke nochmals für den Beitrag, den du leistest, weil Menschen zum Lesen zu bewegen, es macht einfach was. Manfred Spitzer, wie du gesagt hast, ist ein bisschen umstritten, aber was der mit der digitalen Demenz ja auch sagt, das ist schon ein Riesenthema. Und Bücher, das sind halt ganz was anderes. Also,
da hat er recht. Also ja. Wenn er viele Sachen überspitzt, wahrscheinlich deswegen, weil du Spitzer hast und übertreibt, aber da hat er absolut recht und das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt ja, ich meine, da könnte man jetzt stundenlang noch reden, gibt ja genug Untersuchungen. Nicht umsonst sind die skandinavischen Länder, die so führend waren, was das elektronische Schulbuch betrifft, wieder zurückgegangen zum haptischen Buch, weil einfach der Lernerfolg besser ist. China war immer in der Lesefähigkeit mit Abstand am besten, warum mit den chinesischen Zeichen zu schreiben, das ist ja Konzentrationsarbeit. Das geht ins Gehirn rein. Die haben alle umgestellt auf Notebook-Klassen und sind abgestürzt und sind jetzt deutlich schlechter, als sie früher waren. Also das heißt, ich kann nur appellieren, bitte haptisches Buch, ganz, ganz wichtig. Und wir haben die Leidenschaft, so werden wir die Leute überreden und ich hoffe, das gelingt uns nur lang.
Jetzt habe ich noch eine kurze Abschlussfrage. Softcover, Hardcover?
Was mir lieber ist oder was mehr geht?
Ja, was dir lieber ist?
Das hängt davon ab, also grundsätzlich natürlich gebundene Bücher. Das heißt, wenn ich sie im Bücherregal stehen habe, am liebsten gebunden. Gell?
Okay.
Im Urlaub ist natürlich, also es gibt ja vom Fischer Verlag die ganz die kleinen, die sind aber eh gebunden, Taschenausgaben, die man wirklich in eine Sakrotasche stecken kann, die liebe ich. Das heißt, es ist natürlich auch Softcover teilweise praktischer in manchen Bereichen, aber zum Aufhalten unbedingt ein Hardcover.
Schöner Satz am Ende und ich hoffe, dass noch viele Menschen zu dir in die Buchhandlungen kommen und begeistert werden, angesteckt werden von dem Fieber des Lesens und auch jede Menge Spaß haben mit den Büchern, die was sie dann lesen, erwerben oder geschenkt bekommen, kann ja auch sein. Und vielen, vielen Dank für den Beitrag, den du leistest, Markus. Vielen, vielen Dank für ja auch den Sinn, den du weitergibst, weil einfach dieses Wagnis einzugehen, wie du gesagt hast, mit der Wagnerischen, da gibt man auch schon anderen einen Sinn mit und den sicheren Hafen verlassen, ins unsichere Leben, Karriereweg aufbrechen. Das Loslassen ist ja immer ein Rendezvous mit der Angst, hat einmal der Matthias Strolz im Buch geschrieben und du bist, glaube ich, der passende Beweis dafür und vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich sage danke, hat mir auch Spaß gemacht.